Heute haben wir einen Gast bei uns, der nicht nur einen spannenden Weg hinter sich, sondern ziemlich sicher auch noch vor sich hat. Der Herr Akkuchoschi Schmidt ist in starken Nachwuchsstrukturen ausgebildet worden, ist U17-Nationalspieler von Deutschland gewesen und hat sich über mehrere Stationen im Schweizer Fußball weiterentwickelt und etabliert. Heute ist er in einer Phase angekommen in seiner Karriere, wo es richtig spannend wird. Seine Karriere zeigt auch, dass es im Fußball nicht immer geradlinig zu und her muss gehen. Und genau über das wollen wir heute zusammen reden. Und genau zuhören lohnt sich heute wieder mal doppelt. Weil wer bis zum Schluss dabei bleibt, hat die Chance, zum etwas zu gewinnen. Hier bei uns bei Storytime. Jose, hallo, schön bist du da.
Hallo, danke für die Einladung, auf jeden Fall.
Wie geht's dir?
Gut, gerade Training gehabt. Bisschen müde, aber alles entspannt. Wir haben danach 3 Tage frei, deswegen
perfekt, oder?
Perfekt geht's mir.
Bleiben wir kurz beim Namen. Herr Akkuchoschi Schmidt, sind irgendwie so ein bisschen 3 Einflüsse. Was ist das für eine Herkunft?
Herr Akku ist tatsächlich indianisch.
Okay.
Also mein Vater kommt aus Ecuador. Ja, genau. Unsere Vorfahren sind Indianer. Und ja, meine Mutter wollte das unbedingt mit in meinen Namen reinfließen lassen und Josué auch aus dem Spanischen. Und Schmidt ist der Familienname von meiner Mutter. Okay. Also genau.
Und du hast dich für Josué entschieden, als quasi auch als Spielername?
Genau, ja. Also ich wurde immer so gerufen, von klein auf. Und deswegen wollte ich unbedingt, dass es auf meinem Trikot steht, von klein auf.
Gut, alles klar. Den Namen haben wir schon mal geklärt, aber trotzdem vielleicht mal, wenn du dich vorstellen kannst, dich als Mensch und vielleicht auch dich als Spieler für die dich nicht kennen.
Ja, also ich bin Josué, ich bin jetzt 27 Jahre alt. Ich spiele bei Rappi, momentan in der Challenge League. Genau, das jetzt mal so grob gesagt.
Und als Spielertyp, wie würdest du dich
spielen? Spielertyp, ja, ich bin rechter Flügel, linker Flügel, also Flügelposition, Zehner, so. Und bin Kreativspieler, also, ja, ich würde es mal sagen, meine größten Stärken sind die Dribblings, letzter Pass und so. Eigentlich, deswegen sollte man ins Stadion gehen. ja, ich liebe es einfach, Fußball zu spielen. Und ich glaube, ich verkörper das so gut es geht, immer wieder auf dem Platz.
Sind das schon immer deine Qualitäten gewesen, schon als kleiner Bub? Oder ist das schon immer die Position gewesen, die du gerne gemacht hast, das Offensive?
Ja, also ich bin von klein auf so der kleine Dribbler gewesen. Mhm. Also als Kind war ich wirklich sehr, sehr klein und habe auch immer mit den Älteren schon gespielt. Und eben, als ich jung war, habe ich schon Ronaldinho-Videos immer geschaut. Damals der junge CR7, Robinho. Und ich wollte einfach unbedingt sein wie die. Und von klein auf habe ich ja eigentlich immer diese offensiven Positionen gespielt, Zehner. Und dann habe ich das erste Mal in der U17-Nationalmannschaft rechter Flügel so gespielt, als hängende 8 sozusagen. Und seitdem bin ich auch oft im auf dem Flügel.
Ja. Die Heime.
Ja, genau.
Der Ronaldinho ist das Kindheitsidol.
100%. Ja. Wegen ihm habe ich das alles angefangen. Also.
Joga bonito.
Joga bonito, genau. ich würde sagen, das ist so mein Spielstil auch. Also ich probiere das auch zu verkörpern. Klar, man muss auch effektiv sein, aber das ist auf jeden Fall, warum ich angefangen habe, Fußball zu spielen.
Mhm. Defensivarbeit ist aber auch ein Teil vom Fußball. Das macht trotzdem auch Spaß, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Teil. Es ist ein Teil und das muss ich natürlich lernen. Als kleiner Junge kennt man das noch nicht so richtig. Also als Offensivspieler weiß es nicht mal, auf welches Tor du eigentlich gehen musst. So. Läufst einfach mit dem Ball rum. Aber natürlich dann bei Basel auch relativ früh, da wird dir gesagt, wie das Spiel funktioniert. Und da gehört Defensivarbeit, vor allem im heutigen Fußball, natürlich dazu. Mhm. Ja.
Genau, angefangen hat ja alles beim FC Hausen.
Ja.
Kleiner Dorfverein nehme ich jetzt mal an.
Mhm.
Und dann der Schritt zum Nachwuchs vom FC Basel. Wie alt bist du, wo der Schritt kam?
Da war ich 6 Jahre alt. Mit 6.
Mhm. Das ist sehr früh, oder? Für so einen Wechsel.
Boah, ich wollte gar nicht. Also ich hatte gar keinen Bock auf den Wechsel.
Okay.
Ich habe das gar nicht verstanden. Ich war irgendwie mit meinen Freunden am Spielen.
Mhm.
Immer, also die waren auch alle älter als ich.
Mhm.
Und das war ein bisschen das Problem. Ich war sehr klein und die waren auch 3-4 Jahre älter.
Mhm.
Und ja, wir sind dann an einem Turnier gewesen und da war dann auch ein Jahrgang, also 99er Jahrgang, mein Jahrgang von Basel. Und die haben mich dann gesehen. Und ja, die haben meine Mutter bombardiert, bitte komm, 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 komm. Und ich will bei meinen Freunden bleiben, nein, nein. Mhm. Sie so, komm, probier es einmal aus. Und dann habe ich es ausprobiert und dann ja, hat es mir direkt gefallen. Und ich wollte dann schon da bleiben. Aber am Anfang wollte ich das eigentlich gar nicht, ich habe das gar nicht verstanden. Ich bin ja auch klein, ja. 6 Jahre alt, ja.
Ja, ist extrem jung, oder? Weil du kommst dann in eine Struktur rein, wo andere Ansprüche an dich erhebt. Wie hast du das erfahren als 6-jähriger Bub, oder? Ich nehme mal an, die Ansprüche vom Dorfverein, vom Trainer zum FC Basel Nachwuchstrainer sind komplett anders gewesen, oder?
Ja, aber ich muss schon sagen, dass, also eben damals verstehst du das noch nicht so richtig. Also du bist ja noch ein kleines Kind. Ich habe das auch noch nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Ich habe irgendwie Fußball gespielt. Ich war mit anderen in meiner Altersgruppe, die auch talentiert waren, und habe es einfach nur genossen. Ich glaube, für jeden von uns ist Fußball am schönsten als Kind. Natürlich, du spielst mit deinen Freunden und ja, da denkt man noch nicht so viel nach. Klar, man weiß, also man ist bei Basel, das sind andere Gute auch. Du hast eine Philosophie und damals war das schon auch sehr spielerisch und technisch. Also es kam mir eigentlich wirklich gelegen. Ja.
Mit 6, wie du sagst, spielst du mit deinen Kollegen in der Mannschaft, ist alles noch viel Spass, oder?
Ja.
Irgendwann kommt aber der Moment, wahrscheinlich, wo du auch in einer Nachwuchsabteilung merkst, okay, das sind meine Kollegen, aber es sind auch meine Konkurrenten, weil nicht so viel werden es schlussendlich schaffen. Wenn kommt das Klicken im Kopf, wie alt bist du ungefähr, wo du gemerkt hast, okay, das ist nicht nur Spass, das ist auch Konkurrenz?
Ich muss ehrlich sagen, also ich war von Grund auf hatte ich jetzt noch nicht das Problem, also die Ängste, wo vielleicht andere Spieler hatten.
Mhm.
Ich habe das immer mitbekommen von anderen Spielern, so werde ich jetzt übernommen in den nächsten Jahrgang.
Mhm.
Bei mir war das noch relativ so, also ich rede nicht gern so über mich und irgendwie will mich jetzt hier hoch, aber es war für mich eigentlich normal, ich war noch ein Kind, es war für mich normal, dass ich in den nächsten Jahrgang übernommen werde. Ich sage, das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin nicht der Beste, war wirklich, wo es darum ging, um die deutsche Nationalmannschaft. Oder einer von den Besseren, sage ich jetzt mal. Und dort bin ich in den nächsten Lehrgang gekommen, aber nicht ans Länderspiel am Anfang. Das war U15. Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Also es war das erste Mal, wo so jemand gesagt hat, nein, du reichst nicht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt geht's los, Konkurrenzkampf.
Bei Basel war es dann so, dass immer quasi am Saisonende okay, jetzt geht es entweder weiter oder jetzt ist leider fertig bei uns.
Ja, genau.
Okay. Und das ist ein Gespräch stattgefunden oder das ist dann einfach gesagt worden, schau, es ist so.
Ja, natürlich, du hast ein Gespräch mit mit meiner Mutter oder die anderen Mannschaftskollegen, mit den Eltern. Und dann wurde einfach vom Trainer gesagt, ja, so sieht's aus und da kannst du dich auch noch verbessern, so.
Okay.
Ja, genau.
Magst du dich an irgendeinen Spieler erinnern aus der Nachwuchszeit, wo der grosse Sprung geschafft hat, den man heute kennt auf der Bühne?
Ja, klar, da gibt's viele. Also, ich sag jetzt mal, ich glaube, der bekannteste ist natürlich nur Okafor. Dann Afimiko Pululu, der hat auch bei Basel lang gespielt, spielt jetzt in Polen in der ersten Liga. Dominik Schmid, Eray Cermet. Und später kam dann noch Uran Bislimi dazu. Ja. Das war noch ein bisschen später. Ja, mit denen habe ich so in Basel jetzt zusammengespielt. Genau, ja.
Okay. Du hast Deutschland schon erwähnt. Bei der U17 hast du dort 2 Einsätze gehabt. Ich glaube, gegen Belgien gewesen, wenn ich mich nicht täusche.
Genau, ja.
Ich nehme an, das war ein sehr, sehr früher Höhepunkt deiner Karriere gewesen, oder?
Ja, also das war für mich, nachdem ich es erstmal nicht geschafft hatte. In Deutschland funktioniert es so, du hast immer einmal im Jahr hast du ein Sichtungsturnier.
Okay.
Und in Deutschland selber schauen dann die Nationaltrainer sich die Spiele an. Aber in Basel kommen die nicht hin, weil die kommen jetzt nicht extra wegen mir die Spiele schauen. Sondern die schauen dann zum Beispiel Freiburg gegen, ich weiß auch nicht, einen anderen Bundesliga-Verein und dann schauen die und dann, aber in der Schweiz, das haben die auch gesagt, scouten die nicht. Und ich habe da immer gewusst, ich habe dieses eine Sichtungsturnier und da muss ich performen. Und ich habe da ja beim ersten Mal performen, bin in die nächste Runde gekommen, aber dann war Schluss.
Das ist die U15, oder?
Genau,
ja.
Genau. Und danach habe ich dann nochmal so ein Sichtungsturnier gehabt und hab's dann geschafft. Und da war dann so ein Lehrgang, das war so ein erweiterter Kader, wo ich, sage ich mal, 25 mitmachen. Und von denen haben sie dann nur 3 bis 4 oder vielleicht 5, ich kann mich nicht mehr erinnern, richtig, nominiert dann für diese Länderspiele. Und ich habe dann in dem Lehrgang performen können. Also ich habe da wirklich auch, ich habe mir, das war so mein Ziel, dass ich das noch schaffe. Weil mein damaliger U16-Trainer, der hat das auch nicht so schön gefunden, dass ich da während der Saison dahin gehe. Aber ich habe gesagt, guck mal, ich muss ihm beweisen, ich muss mir selber beweisen.
Aus Defo Basel.
Genau, ja, ja. Und ich wollte es unbedingt schaffen. Und dann wurde ich da wirklich nominiert. Und das war für mich schon so, wow, auch vor allem. Mein Opa hat eine große Rolle in meinem Leben eingenommen. Und das war für ihn natürlich so, mein Enkel, so. Der ist ja, mein Opa ist ja Deutscher. Und er sagt, ist Nationalspieler, überall wohin gegangen sind, das ist der Nationalspieler. Ich so, Opa, bitte, hör doch auf. Das ist komisch. Hör doch auf, das zu erwähnen. Aber natürlich, das merkst du dann schon. Und klar, dann natürlich, wie will ich das sagen, die Leute bekommen es auf jeden Fall mit. Und du selber bekommst auch mit, dass du so einen Hype hast in der Zeit.
Du warst jetzt 16 gewesen. Ja. Ist das nicht ein enormer Druck gewesen, wo du, ich meine, eben, so ein Sichtungsturnier, schon nur das Format, oder, wo darauf ausgelegt ist, eigentlich, dass du unter Druck brutal musst performen. Wie bist du mit dem umgegangen?
Wie ich mit dem umgegangen bin? Das ist eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt zurückschaue, ich glaube, ich musste mich mehr auf meine Stärken konzentrieren als auf meine Schwächen, glaube ich. Weil ich habe genau gewusst, ich bin Spieler, wo das Spiel entscheiden kann. Und ich habe gewusst, wenn ich den Ball habe, dann muss ich was machen. Das ist aber auch ein großer Eigendruck natürlich. Und es, vor allem im Profifußball dann später merkst du, dass du kannst nicht immer der spielentscheidende Spieler sein, jedes Spiel. Ich meine, die größten Stars schaffen das nicht immer. Und als Kind geht das vielleicht noch und da ist noch nicht so viel Taktik und so dabei.
Ist das vielleicht fast ein bisschen Gefahr, oder? Man kennt das ja amigs, oder? Dass Spieler, die das etwas haben, wo können das Spiel entscheiden, amigs, wenn überperformen, oder? Und dann statt der einfache Pass nochmal den Haken machen, nochmal den Haken, vielleicht den Ball verlieren und ihnen dann vorgeworfen wird, dass sie eben nicht genug einfach spielen. Ist das auch etwas, wo du ein bisschen trainieren in deinem Fußballerleben, dass du auch mal den einfachen Pass spielst?
100%. Also das sind alles Punkte. Ich meine, die haben mir nicht einfach gesagt, wir wollen dich nicht mehr und tschüss, so, sondern die haben mir gesagt, guck mal, die und die Punkte musst du verbessern. Und die habe ich natürlich dann noch mir zu Herzen genommen, wahrgenommen. Auch bei Basel haben die mich immer, die mir gesagt, was eben, dass ich im richtigen Moment dribbeln soll. Du kannst nicht immer die ganze Zeit gehen. Und im Kinderfußball geht es noch, aber irgendwann wird es ernst. Und dann musst du, trotzdem ist Fußball halt ein Leistungssport. Und ja.
Und Teamsport
auch. Teamsport auch. Vor allem Teamsport. Genau, ja.
Bei der U17 ist der Michael Schönweitz.
Genau.
Trainer von deiner Mannschaft. Ja. Er ist ja jetzt technischer Direktor bei Mainz 05, wenn ich mich nicht täusche. Hat er noch Kontakt?
Nein, also ich muss sagen, ich habe wirklich fast keinen Kontakt mehr zu den Leuten von damals. Es gibt 1-2 Spieler, aber die sind jetzt auch nicht so groß, obwohl 2 kennt man. Vielleicht der Gabriel Kiere-Mateng. Der hat bei Thun gespielt mit mir. Dann nochmal, irgendwie ein paar Jahre später. Hat auch eine gute Saison gemacht, ist dann nach Belgien gewechselt. Und der Timothy Tillmann heißt er, spielt in der MLS.
Ja.
Genau, das sind so die einzigen, mit denen ich noch ab und zu Kontakt habe, aber sonst eigentlich mit niemand.
Hast du sonst irgendeinen großen Namen bei Deutschland gesehen, mit dir spielen?
Es gibt natürlich viele auch in den Lehrgängen, mit denen man zusammengespielt hat. Ja. Und dann waren die vielleicht, sind die erst später zur Nationalmannschaft getreten oder früher. Aber einer ist natürlich Kai Havertz.
Okay.
Ich glaube, den sollte jeder kennen.
Der kennt man, ja.
Ismail Jacobs spielt jetzt bei Gala. Genau.
Und der Havertz ist mit dir im Lehrgang quasi, oder wie?
Ja, der war im Lehrgang, ich weiß nicht mehr genau, bei dem Länderspiel dabei war, aber auf jeden Fall zu der Zeit auch.
Wahrscheinlich hätte er es im Gegensatz zu dir dort nicht geschafft, oder?
Ja, genau. Weiß ich nicht mehr genau.
Okay. Nee.
Und sonst, Niklas Beste, der bei Benfica gespielt.
Also schon ein paar Namen, die den Sprung geschafft haben.
Ja.
Du bist dann nach Basel-Nachwuchs bist du mal zu GC in der Nachwuchsabteilung, bist dort ausgelehnt worden. Hast du unter anderem mit dem Fabio Fehr gespielt, wo unsere Zuschauer auch gut kennen, weil er war auch bei uns. Wieso sind es nur 6 Männer gewesen? Ist das von Anfang an klar gewesen?
Nein, also ich muss sagen, in der Zeit ist ziemlich viel passiert. Also da würden wir jetzt noch Stunden drüber reden. Aber es war eigentlich so, dass es ein bisschen angefangen hat bei mir mit Verletzungen. Mentaler Druck, habe dem nicht ganz standgehalten. Und ich wollte zu GC, weil ich das Gefühl hatte, okay, da geht es vielleicht einfacher, geht es vielleicht schneller. Die wollten mich unbedingt. Aber dort hatte ich wieder das gleiche Problem wie in der Zeit bei Basel. Ich habe einfach... ich hatte Hüftprobleme und ich habe da, ich war da 2 Wochen am Trainieren und vielleicht am Spielen und danach war ich nur noch beim Physio. Und nach 2-3 Monaten haben wir dann gesagt, komm, geh wieder zu Basel. So.
Ja. Ich habe es anfangs erwähnt, dein Lebenslauf ist nicht sehr geradlinig, oder? Es hat viel hin und her. Darum, du hast jetzt gerade das Mentale angesprochen. Ich nehme mal an, das hat immer wieder mentale Hürden gehabt in deinem Leben, die du hast überkommen musst. Was hat dir dort geholfen? Ist das Familie, Glaube?
Ja, also auf jeden Fall mal meine Familie, das Umfeld ist am wichtigsten. Allen voran meine Mutter und mein Großvater. Mein Glaube. Ich bin christlich aufgewachsen und das nimmt man natürlich überall hin mit. Und das hat mir immer wieder gezeigt, guck mal, Gott hat einen Plan und der auf den sollte man ab und zu vertrauen. Der Weg kann steinig sein, aber man soll nicht immer, letztendlich am Schluss wird abgerechnet, weißt du? Und kein Weg ist so, sondern so. Und ja, der Glaube hat mir da schon auch viel geholfen.
Ja, wenn du die Bewegung machst, sieht man Faith auf deiner Hand, oder? Genau. Der Glaube, genau. GC ist in der Schweiz relativ bekannt für die Jugendabteilung. Wie ist dir der Verein reingekommen im Vergleich zu der Basler Nachwuchsstruktur?
Also ich muss schon sagen, dass halt Basel war damals schon, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber das war wirklich also brutal. Also Champions League. Und wenn du halt auch nur bei GC schon ein bisschen runtergehst, spürst du schon direkt einen Unterschied.
Okay.
Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals, also bei Basel, wir waren im Campus, wir haben dort gegessen, ich war im Internat, ich hatte wirklich alles und bei GC natürlich auch, die haben sich auch Mühe gegeben, aber die haben nicht die, ich meine, damals Basel war Champions League so prime, so. Und aber trotzdem, ich hab schon das Gefühl gehabt, die wollen auch auf Junge setzen in der Zeit.
Rückblickend, die Zeit bei GC ist in dem Fall für dich vor allem mental schwierig gewesen. Ist das aber auch genau der Bereich, wo du dort am meisten dazugelernt hast?
Das ist eine Zeit gewesen, in der ich viel gelernt habe, aber ich hatte wirklich viele Zeiten, wo ich wirklich mental vor allem ja so viel lernen musste, wo ich als Kind vielleicht gar nicht... Für mich ist es so, als Kind, das war für mich so klar eigentlich, dass ich Profi werde, nicht mal so... Ich weiß nicht, du wächst damit auf, du bekommst es mit, was es drumherum geht, aber du denkst eigentlich nicht nach. Du spielst einfach und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde Profi, ich will Fußballstar werden. Bei dem Freundebuch früher konnte man ja reinschreiben, alle haben immer Fußballprofi geschrieben. Ich habe geschrieben, nein, ich will Fußballstar werden. Das war so mein Anspruch. Ich bin früher auf YouTube, habe ich eingegeben, wenn ich mal durfte, best player in the world oder best young player. Und dann habe ich so Videos geschaut, habe so gedacht, ich muss besser werden wieder. Bin dann rausgegangen, jonglieren, habe alle Tricks nachgemacht. Und für mich war das halt in der Zeit so, ich musste dann irgendwann lernen, ey, so einfach geht das nicht. Du kannst nicht einfach durchspazieren. Und da musste ich wirklich enorm mental an den Punkten arbeiten. In verschiedenen Zeiten. Ich glaube, es jetzt bei GC war, kurz Luzern oder dann auch bei Thun, bei Basel selber.
Wir kommen noch zu deiner Position. Du bist ja eben dann im Juni 18. Zurück zu Basel U21. Ist dort schon ein Hin und Her gewesen. Du bist dann auch gerade 19 gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie war es so ein bisschen mit den Ablenkungen gewesen, oder? Wir hatten vielleicht so ein bisschen körperliche Probleme, wir hatten vielleicht ein bisschen mentale Hürden. Und dann kommen noch die Ablenkungen vom Teenageralter. Wie bist du mit dem umgegangen?
Ja, es war eigentlich so, dass ich, auch bevor ich zu GC gegangen bin, hatte ich halt eine große Knieverletzung. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich schon gespürt, so ey, die anderen überholen dich gerade. So, der Trainer hat nicht mehr auf mich gesetzt. Der Trainer hat andere Pläne gehabt, der Trainer hatte auch Druck damals und ich habe schon gemerkt, plus ich hatte noch meine Hüftprobleme. Mhm. Bei Basel wird es wahrscheinlich nicht mehr weitergehen. Ich muss mich darauf konzentrieren, gesund zu werden. Ich muss alles mitnehmen. Der Physio damals hat mir sehr viel geholfen. Das ist alles ein Privileg, wo man hat, trotzdem bei Basel. Mhm. Du hast ein Physio, du hast ein Umfeld. Genau, und ich habe gewusst, ich muss mich jetzt zurückkämpfen, vor allem mental.
Mhm. Und eben die Ablenkung ist so Ausgang.
Ah, die Ablenkung.
Genau. Frauen.
Ja, was kann ich jetzt da erzählen? Ja. Ich muss sagen, ich hatte schon, in der Zeit hatte ich schon viel Ablenkung auch. Mhm. Natürlich, wenn es irgendwann nicht mehr so gut läuft, dann sucht man sich woanders Bestätigung.
Mhm. Hast du eine Frauenwelt gesucht, oder? Oder dort hast du sie zumindest bekommen, oder?
Da habe ich sie ab und zu mal bekommen, nee. Aber Ausgang, muss ich jetzt sagen, war ich jetzt nicht immer irgendwie jedes Wochenende draußen oder so. Ich habe da schon gedacht, ich habe immer gewusst, so ey, es kommt wieder die Zeit, wo du wieder performen musst, wo du spielen musst, du kannst dich jetzt nicht gehen lassen. Mhm. Ich hatte auch viele Mitspieler, die sind einen anderen Weg gegangen. Also nicht alle jetzt irgendwie im Club und trinken und so. Aber es gab schon noch welche und ich habe gewusst, so ich mach das nicht. Mhm. Ich glaube da noch dran, dass da noch eine Zeit kommt, in der ich wieder performen kann. Mhm.
Das ist sicher eine Stärke, die du bis heute hast, oder? Also, ja. Wo du immer weiter an dich glauben quasi.
Ja, also ich muss sagen, da bin ich schon unermüdlich. Also ich habe mich so oft schon zurückgekämpft, wo Leute einfach gesagt haben, es ist vorbei. Egal, ob es irgendwelche Berater waren, was weiß ich, Nachwuchsleiter, Trainer, was auch immer. Und ich habe gesagt, nein, ich schaffe das. Irgendwie schaffe ich das. Ich weiß nicht wie, aber ich schaffe das. Hm.
Du hast dann einen nächsten Anlauf beim FC Luzern genommen, U21. Es hat dort auch nicht ganz gelangt für die erste Mannschaft. Wo siehst du rückblickend die Gründe für das?
Also ich war da immer noch körperlich ziemlich am Anschlag. Also du musst dir vorstellen, ich war in der ganzen Zeit, war ich circa, das waren schon 3 Jahre, in der ich fast durchgehend verletzt war. Hm. Und Luzern hat gesagt, guck mal, wir glauben an deinen Können. Ja. Und ich habe gesagt, ich will die Chance nutzen. Aber ich habe da gemerkt, mein Körper ist nirgends. Also ich war Flügel und ich hatte irgendwie 1-2 Sprints pro Spiel. Ja. Und ich habe gemerkt, mein Körper, der schafft es nicht. Der schafft es momentan noch nicht. Aber mein Können
kompensiert das ein bisschen, oder?
Hat es kompensiert, ja. Aber ich habe da gemerkt, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, Jose, du hast alle Qualitäten mitbekommen. Du hast jetzt mental hast du einen Schritt gemacht. Jetzt musst du nur noch an einer Sache arbeiten und das ist deine Physis. Hm. Du musst zurückkommen auf das Level. Und das habe ich mir dann, ich habe das wie ein Wahnsinniger trainiert. Also ich bin, danach war ja noch Corona und da hatte ich keinen Verein. Ich war vertragslos, vereinslos und ich habe gesagt, ich bin draußen rumrennen gegangen, in den Wald. Ich habe für mich selber trainiert. Ich habe wieder ich bin wieder barfuß raus, habe den Ball genommen, wie als kleines Kind. Mhm. Habe den Ball genommen, habe meine Technik trainiert, das war für mich wirklich so eine Comeback-Story. Ich habe gesagt, guck mal, ich habe jetzt gerade keinen Verein. Du arbeitest an deiner Physis und dann wird es schon kommen. Mhm. Genau.
Wenn du jetzt zurückschaust auf deine Karriere, oder wir haben jetzt mit Luzern, GC geredet, würdest du sagen, du hast bei jeder Station etwas für dich mitnehmen können? Oder gibt es auch eine Station, wo du sagst, rückblickend, so, wenn ich die nicht hätte müssen haben, wäre ich jetzt auch nicht traurig drüber?
Ich muss ehrlich sein, dass fast jede damals so war, weil jede war sehr hart für mich. Mhm. Aber eben durch meinen Glaube habe ich gewusst, dass das alles einen Sinn ergibt und dir alles was bringt. Und ich habe wirklich sehr viel lernen dürfen und deswegen würde ich die nicht ausschließen. Mhm. Die waren sehr hart, aber ich würde die nicht ausschließen.
Mhm. Die haben dich geformt als Spieler, wo du heute bist. Du bist ja dann zum FC Thun, dort auch noch in U21 am Anfang. Und dort ist dann langsam, oder? So ein bisschen gekommen. Vielleicht trotzdem noch, macht das langsam, was hat das mit dir ausgelöst? Oder hast du einen gewissen Druck verspürt, weil du gesehen hast, deine anderen Kollegen von der U21 kommen zur Spieleinsätze in der ersten Mannschaft, bei dir noch nicht so. Macht man da ein bisschen Auge? Oder ist es,
Nein, Auge mache ich da auf jeden Fall nicht. Also ich kenne ja auch die Storys und so und ich gönne es dem von Herzen. Aber das Ding ist, man merkt, das war ja auch schon viel früher. wenn Leute an dir vorbeiziehen, wenn du von klein auf als Großtalent gehandelt wirst, dann macht das auch was mit einem. Hm. Und ich habe aber relativ früh gemerkt, so, ey, das ist deren Weg, so. Hm. Du musst dich auf dich konzentrieren. Und hätte ich das nicht gehabt, hätte ich das niemals geschafft. Hm. Weil ich glaube, wenn man sich vergleicht, das ist psychischer Selbstmord, weil du kannst dich nicht vergleichen. Ja. Und das macht einfach, es hat negative Auswirkungen. Und ich glaube, ja, natürlich, also damals Einsätze wäre schön. Noah hat schon bei Salzburg, glaube ich, alle auseinandergenommen. Ja. Was mir eher Druck gemacht hat, war mein Alter. Ja. Da bin ich 20, 21, genau. Tu nur 21. Ja. Ich bin so, dort sogar der Älteste. Ja. Und ich war mal als großes Talent und jetzt so. Das war für mich schon eine Schwierigkeit, dass ich damit klarkomme. Aber ich habe gesagt, immer wenn diese Gedanken gekommen sind, habe ich gesagt, ich mache meinen eigenen, also ich will meinen eigenen Weg gehen.
Also du hast eigentlich durchtickt ein bisschen, oder?
Genau. Mhm. Ja, und dann...
Dann hast du aber langsam Einsätze bekommen und hast vielleicht in die erste Mannschaft vom FC Thun auflaufen.
Ja, es war verrückt. Ich kann kurz eine Story erzählen. Also in dieser Corona-Zeit habe ich wirklich meinen Glaube geformt an Gott, an mich selber. Und ich war so diszipliniert und ich habe das so mitgenommen. Ich hatte bei Thun keinen Vertrag, kein Geld. Ich hatte gar nichts. Das Einzige, was mein Berater gesagt hat, ist, ich zahle dir dein Gea und du kannst hin und her fahren. Also ich musste wieder zurück zu meiner Mutter. Ich bin zurück zu meiner Mutter wohnen gegangen und wann bin ich los? Um 12 Uhr bin ich los, ins Training, 2,5 Stunden von Lörrach, Deutschland, bis 3 Stunden nach Thun, hatte dort Training und dann wieder zurück. Ich war um 10 zu Hause wieder, ohne nichts, mit 21.
Also bist du vertragslos gespielt?
Nix, nur, ich habe gesagt, das gehört dazu, du musst da jetzt durch, du musst da durch. So im Nachhinein finde ich das sogar krass, dass ich so fest daran geglaubt habe, dass ich das noch schaffe eigentlich. Also es ist schon ein Wunder, weil alle haben mir auch gesagt, Bro, lass los, Bro.
Ganz gesagt.
Chill, Bro. Ja.
Aber für dich ist es gar nicht in Frage gekommen.
Nein, ich habe so Gedanken auch immer noch, weil ich habe mir als kleines Kind was anderes vorgestellt. Da bin ich ehrlich, ich bin trotzdem wirklich dankbar für alles, was ich jetzt geschafft habe. Und es gibt Leute, die würden direkt tauschen, um in der Position zu sein, wo ich jetzt bin. Dafür bin ich wirklich jeden Tag auch dankbar. Aber ich habe mir das anders vorgestellt, ja. Als kleines Kind, so wenn du, jeder will ja sein eigenes kleines Kind so stolz machen.
Ja, ja, also gut. Du hast vorhin gesagt, wegen Fußballstar und so, bis zu dem Level hat es jetzt nicht gelangt, aber trotzdem hat es noch jemand angelangt, wo viele andere, eben, wie du sagst, trotzdem auch würden davon träumen, oder? Also.
Aber zu dem Zeitpunkt in Thun war das ja noch nicht.
Ja.
Da war ich ja noch eigentlich bei null.
Zu dem Zeitpunkt hat jemand anders sicher auch sehr stark an dich müssen glauben, deine Mutter, oder?
Ja.
Weil du sagst, du bist zurück zu ihr leben, du hast keinen Vertrag gehabt, das heißt, du hast kein Geld gehabt.
Genau.
Casa Mama ist wieder da gewesen für den Cosme.
Auf jeden Fall.
Wie dankbar ist man da?
Ja, das kann man gar nicht beschreiben. Also ich bin meiner Mutter für alles dankbar und egal bei welchem Schritt hat sie gesagt, ich unterstütze dich von klein auf. Ich meine, früher mussten wir, als ich noch bei Basel eben, wir haben es angesprochen, als ich 6 Jahre alt war, hatte ich erst einmal die Woche Training und wir hatten kein Geld. Sie ist mit dem Zug mit mir mitgefahren, einmal die Woche. Und dann wurde es irgendwann 2-mal, 3-mal. Und das ist viel Aufwand. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt ein Kind hätte, muss 3-mal die Woche meinen ganzen Tag eigentlich opfern. Genau, ja. Was für mich ein bisschen die Schwierigkeit war, ist, dass ich... Meine Mutter konnte ich irgendwann nicht mehr involvieren, weil mit meiner Mutter hat es natürlich auch was gemacht. Die hat mich ja auch leiden gesehen. Und dann habe ich, also hört sich jetzt alles an, wenn das alles so schlimm war, das soll sich nicht so anhören. Also eben, es ist alles ein großes Geschenk, dass man überhaupt Fußball spielen darf, dass man gesund sein kann und dass man Ziel, also dass man auch einen Traum hat, ist ein Riesengeschenk. Aber in der Zeit, meine Mutter ist emotional und dann so und ich so, Mama, beruhig dich. Ich krieg das schon hin. So. Das ist nicht mehr so deep. Fußball ist nicht alles. So.
Ja. Obwohl, für dich wahrscheinlich schon.
Ja, ich weiß, aber ich habe so gesagt.
logisch.
Ja. Runterfällt.
Ja. Aber sie ist nie jemand von denen, der gesagt hat, ey, du musst vielleicht langsam loslassen.
Nein, wir haben das aber auch nie richtig so ausgesprochen. um ehrlich zu sein.
Ja, ist vielleicht gut, oder? Wenn sie es gesagt hätte, wäre vielleicht nochmal anders bei dir angekommen, als wenn es irgendein Kollege gesagt hätte.
Ja,
aber du hast nicht losgelassen, du hast weitergemacht, bist zu regelmäßigen Einsatz gekommen beim FC Thun. Eben dann auch in der ersten Mannschaft ab 2021 quasi unter Carlos Bernecker. Wie hast du die Zeit erlebt in deiner Karriere dort unter dem Bernecker?
Also das ist halt so krank, wie Fußball so schnell gehen kann, weil in der U21 haben wir ab und zu noch Zweitliga Inter gespielt. Und ich habe mir so gedacht, Digga, wo bin ich gelandet? Aber egal, wir fokussieren uns. Und der Trainer damals hat mir wieder die Freude am Fußball in der U21 damals, Gianluca Privitelli, ich glaube, das ist U20, Nationaltrainer, hat mir wieder die Freude am Fußball gezeigt und hat mir auch geholfen, dass ich diese Läufe gehen kann. Wann muss ich die Läufe machen? Diese tiefen Läufe, du brauchst es einfach, weil allein Technik reicht nicht. Die Defensivarbeit, dort habe ich extrem viel gelernt. Und ja, dann bin ich in Flow gekommen, habe in der U21 performt. Und dann irgendwann hieß es, Josi, du gehst morgen mit trainieren. Und dann habe ich gesagt, okay, let's go. So, jetzt gar keine Angst. So, jetzt, das, genau, das. Daran habe ich ja immer geglaubt, dass irgendwann dieser Tag X vielleicht mal kommt. Und ja, ich habe da, die Spieler kannten mich noch nicht so von der ersten Mannschaft. Und dann habe ich dort meine Sachen gemacht und die sind voll drauf reingefallen. Da heißt so, Schuss antäuschen. Da geht schon so, Alter, was ist das für ein Spieler und so. Und dann am Anfang, die kennen dich ja noch nicht.
Ja, die
dann ist es auch einfach, spielen, genau, ist einfach als junger Spieler dann ja auch gut zu trainieren. Klar, der Carlos ist auch. Ja, da darfst du auch nicht zu viel machen, weil ist auch ein strenger Trainer. Aber das hat mir auch gut getan in der Zeit. Ja, und nach dem zweiten Training machen wir so Taktik und dann sehe ich so, ich bin mit der Stammmannschaft. Und vor 2 Monaten habe ich noch Zweitliga Inter sozusagen gespielt. Oder vor allem. Und dann haben die Spieler sind zu mir gekommen, ich habe mir nichts gedacht. Die so, ey, am Freitag oder Samstag spielst du. Von Anfang an. Ich so, nein, das kann nicht sein, oder? Und dann kommt der Trainer zu mir und sagt, ey, du spielst am Freitag, spielst du von Anfang an. Leider war da halt Corona ohne Fans. Aber ich habe nach wie vor keinen Vertrag gehabt. Und dann kam so der Tag und da habe ich gewusst, so, entweder du performst jetzt oder es ist vorbei. Und dann Gott sei Dank haben wir gewonnen und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr gut gespielt. Ich habe kein Tor oder Vorlage gemacht, aber ich habe 19 Minuten durchgespielt, auch körperlich mitgehalten. Das war für mich so der größte Punkt, dass ich das auch körperlich mitgehen kann nach all den Verletzungen, die ich hatte. Und ich muss sagen, das hat sich schon ausgezahlt in dem Moment. Ich habe wirklich gedacht, krass, das stimmt ja, wenn man dran glaubt.
Und dann ist der Vertrag auf den Tisch gekommen.
Genau, am gleichen Abend hat mich der Domi Albrecht angerufen und hat gesagt, ey, musst einen Vertrag machen.
Ja.
Und dann, ich weiß noch genau, weil das war ein Fernsehspiel, ist der Carlos zu mir gekommen, da kommst du erst, wenn du auswärts spielst, kommst du ab und zu erst um 2-3 Uhr nachts heim. Dann sagt er so, Jose, komm ins Büro bitte. Ich so, okay, was ist jetzt und so. Und dann hat er mir schon so gesagt, so, ich muss sagen, das ist wirklich gut gespielt und jetzt werden sich wahrscheinlich auch viele bei dir melden. Wir müssen das schnell machen, müssen einen Vertrag machen. Und da habe ich gewusst, okay, krass, das geht so schnell ab und zu. Und du arbeitest vielleicht so lange auf ein Ziel und dann geht es so schnell auf einmal. Das ist krass, weil es gibt auch Spieler, wo du mehrere Spiele ohne Vertrag machst zum Beispiel.
Ja.
Und für mich war das so, kein Geld, nix. Und klar, bei dem ersten Frühvertrag bei Thun hast du jetzt irgendwie keine Unsummen. Aber das war halt einfach so, für die Befriedigung war das. Das war, hat es so gut getan in dem Moment.
Ja, ist sicher wie ein Märchen, oder? Du hast das erste Spiel mit der Profimannschaft.
Ja, auf jeden Fall.
Hast einen Vertrag, oder? Also das Leben hat dir eine Chance gegeben und du hast sie gepackt.
Genau.
Aber du hast auch genug lang auf die Chance angearbeitet.
Ja. Aber ich war so tot nach dem Spiel. Also wirklich, ich konnte gar nicht schlafen in meinem Körper. Weil ich habe auch gewusst, so, ich hab mir auch Druck. Es war auch irgendwie
klar.
Druck.
Klar.
Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen danach, mein Körper, ich musste die ganze Zeit auf Toilette, so, aber ich habe gewusst, es hat sich gelohnt.
gut, das war sicher der Körper, aber es war auch die Euphorie oder das Gefühl. Es war wahrscheinlich unglaublich, oder? Mhm. Wahrscheinlich nach dem Vertrag der Mutter angerufen und gut, 2 am Morgen ist sie vielleicht schon weg, aber...
Nein, die nimmt immer ab, wenn ich anrufe. Das hat natürlich gefreut, ja.
Es ist dann ja später der Lustrinelli zum FC Thun gestoßen. Du bist dann wieder ein bisschen zurück in die U21-Mannschaft. Was sind die Gründe gewesen?
Ja, natürlich. Also am Anfang war es halt, ich muss sagen, nach dem Spiel ging es ja eigentlich noch weiter beim Carlos. Dass auf einmal haben wir wieder performt, also die ganze Mannschaft. Und ich habe eigentlich habe da die Stamm gespielt und wir sind ja fast dann wieder aufgestiegen. Mhm. Und das war für mich eben auch so krass. So, dann habe ich Barasch gespielt gegen Sion und so.
Genau.
Ich habe dann auch gedacht, vor 2 Monaten, wie schnell es einfach gehen kann. Und es zeigt mir zum Beispiel auch jetzt, mach weiter, weil du hättest es sonst nicht bekommen in deinem Leben.
Mhm. Der Barasch auch gut gespielt, oder?
Ja.
Wenn es nicht gelangt hätte, schlussendlich.
Ja. War auf jeden Fall, war cool, auch gegen Sion da zu spielen. Mhm. Was waren die Gründe? Das muss ich ein bisschen überlegen. Vor allem das Spielsystem war ein Grund. Wir haben dann 4-4-2 Raute gespielt.
Okay.
Und wir hatten auf der 10 den Dos Santos, der war jünger und ist auch ein riesen Kicker. Und er hat gesagt, er ist auf der 1, also ist mal gesetzt. Und ja, es kam dann dazu, dass ich nicht auf meiner Position trainiert habe, weil ich habe ihm gesagt, ich kann auch Zehner spielen. Mhm. Ich habe meine ganze Jugend Zehner gespielt, aber dann musste ich woanders trainieren. Und da muss ich sagen, in dem Moment war ich ein bisschen zu schwach im Kopf, weil ich habe den Konkurrenzkampf da nicht angenommen.
Ja.
Ich habe gesagt, so nach allem, was ich jetzt geschafft habe oder so irgendwie durchgemacht habe, habe ich gedacht, jetzt muss es doch laufen, sozusagen. Und ja, da ging's relativ schnell. Der Maurer hat mir auch immer gesagt, er hält sehr viel von mir, aber er hat sein System, es hat funktioniert und deswegen... Ja, bin ich nicht mehr zu viel zu Einsätzen gekommen. Und dann musste ich in die U21 aushelfen gehen. Mhm. Ja.
Verstehe mich nicht falsch, aber kann man vielleicht auch sagen, dass du dich vielleicht ein bisschen auf der Lorbeere ausgeruht hast?
Auf jeden Fall, das ist die Schwierigkeit auch ein bisschen, glaube ich. Also, das ist ein Tagesgeschäft, Fußball ist ein Tagesgeschäft und du musst dich immer bestätigen. Deine Leistung muss bestätigen. Mhm. Jedes Wochenende. Und auch für so einen Spieler wie mich ist es wichtig zu verstehen. Mhm. Weil wenn ich gut spiele und mein Potenzial ausschöpfe, dann sage ich, guck mal, wie gut der ist. Guck mal, was der alles kann mit dem Ball. Aber wenn es dann mal nicht kommt, sagt er, wie kann der nicht so gut sein? Mhm. Und deswegen musste ich auch lernen, dass wenn ich vielleicht mal nicht überperformen kann, dass ich trotzdem nicht abfall. Mhm. Und ja, das habe ich in der Zeit gelernt, dass ich wirklich auch, das ist ein Profisport, das ist kein,
Hobby.
Ja, ist kein Hobby, wo du einfach, nur weil du jetzt irgendwas durchgemacht hast, spielst du. Das funktioniert so nicht. Und,
Du hast schon am Anfang gesagt, du redest nicht so gerne in so Tönen über dich, aber ist vielleicht einfach ein Fluch und dann sagen, dass du mit so viel Talent ausgestattet bist, oder? Dass du dir das lange Zeit halt das Talent allein gelangt hat. Dann irgendwann hast du Moment gekommen, wo du merkst, oh, da braucht es nicht nur Talent, das ich schon habe, sondern es braucht noch Training, es braucht Disziplin, es braucht... Oder ist das vielleicht so ein bisschen Fluch und Sagen, dass du vielleicht mehr Talent hast als die meisten anderen?
Ja, ich habe die Gespräche oft, weil mein bester Freund ist der Ruben Vargas und bei ihm ist es genau umgekehrt.
Okay.
Er ist eher so, er muss immer schauen, Ende Jahr zum Beispiel, komme ich in die nächste Stufe rein. Und dort muss er schon relativ früh lernen, was ich vielleicht erst danach gelernt habe. Und klar, man kann das nicht planen. Als Kind versteht man das noch nicht. Aber ich würde schon sagen, dass es ein Fluch und ein Segen ein bisschen ein Stück weit ist. Ich meine, ich habe irgendwie mit 12 habe ich meinen ersten Vertrag bei Basel bekommen. Mit 14, Adidas wollte mich unbedingt, hat mich jeden Tag angerufen. Ich habe so viele Vereine, die mich kontaktiert haben. Meine Mutter wollte mich eigentlich immer schützen, genau, dass sowas nicht passiert, aber ich glaube, man muss damit umgehen können. Und was ich jetzt auch zum Beispiel jedem Jungen sage, ist, dass Fußball ist zwar deine Leidenschaft, aber du musst es als Business sehen. Mhm. Du darfst es nicht zu emotional sehen. Mhm. Und das habe ich als ich noch jünger war, habe ich das noch nicht so verstanden.
Mhm. Aber ist das nicht auch eine Entwicklung, wo zum einen viele Fans, aber zum anderen auch die Spieler selber ein bisschen anschießt, auf gut Deutsch, oder? Dass es eben zum Business wird, oder? Das ist, man verliert ein bisschen die Leidenschaft. Ich meine, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ist Arsenal gegen City gewesen, im Cup-Finale und der Cherki jongliert dreimal und es ist schon die Welt gegangen, oder? Dass er in der 70. Minute sich traut, dreimal zu jonglieren. Und du hast vorher gesagt, dein Idol ist der Ronaldinho gewesen, er hat es in der ersten Minute gemacht, oder? Er hat es gemacht, wenn es 3-0 hinten war und alle haben es geil gefunden, oder?
Genau,
ja. Das verändert sich schon krass, ne?
Es verändert sich komplett. Also der Profisport, wo ich heute spiele, hat nicht mehr viel zu tun mit damals, wo du anfängst. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, und deswegen habe ich vorher auch gesagt, du musst dich auf deine Stärken konzentrieren, weil deswegen hast du angefangen, Fußball zu spielen. Mhm. Aber natürlich, die Fans, wenn ich jetzt ins Stadion gehe als Fan, dann schaue ich auch viel lieber jemand zu. Klar, ich bin auch Offensivspieler und so. Es gibt auch, jeder hat so ein bisschen seinen Typ. Aber ich liebe das, wenn jemand sich traut, wenn jemand 1 gegen 1 geht, wenn jemand frech ist. Natürlich nicht dumm, aber wenn er einfach probiert, ja, schlussendlich als Zuschauer willst du unterhalten werden. Mhm. Und heutzutage ist halt wirklich, es geht ums Ergebnis und das Fußball ist ein Business.
Mhm. Ja, das ist aber je nachdem ein bisschen schade, oder? Wenn man ein Spektakel sucht, aber schlussendlich nur ergebnisorientiertes Spiel findet. Ist sicher auch ein bisschen der Grund, wieso das Fußball je nachdem auch ein bisschen die Krise ist, oder? Dass man sagt, ja, die Jungen von heute haben ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, sondern das 90-Minuten-Spiel schauen. Darum gibt es also Sachen wie Icon League und so.
Genau, ja, und deswegen funktioniert das ja auch so gut. Hm.
Diese Folge wird präsentiert von 11 Classic. Das ist der Gripsock-Hersteller, der dazu führt, dass du mit deinen Skills nicht deine eigenen, sondern die Knöchel von deinem Gegner brichst. Josué, wir haben hier auch ein paar dabei, die du sicher kannst brauchen für ein bisschen mehr Grip.
Dankeschön.
Und noch ein bisschen mehr Gefühl am Ball. Und für alle, die zuhören und auch solche Socken wollen, mit dem Promocode STORYTIME10 bekommen wir 10% auf die Bestellung. Gut, bevor wir zu deiner jetzigen Station kommen, bei Rappi, doch noch mal schnell den Blick zurück auf Thun. Und das Märli mit dem schnellen Vertrag und dann schlussendlich fast schon Super League, oder? Eben Barrage von Sion haben wir erwähnt. Du hast auch gute Stats gehabt. Du hast eben im Rückspiel schon ein Goal und eine Vorlage gemacht. Also vom vertragslosen Spieler zum Vertragsspieler und dann fast Super League-Spieler. Irgendwie, wie viele Wochen sind es gewesen? 8 oder so?
Ja.
Kannst du es da noch mal ein bisschen durchführen einfach?
Also eben, das war für mich. Klar ist es ein Märchen und es ist schön, aber danach geht es auch. Bist du relativ schnell im Alltag, du bist mit den Jungs, du willst wieder aufsteigen, du siehst, die Chance ist da. GC war damals am Schwächeln und ich habe einfach gewusst, so, du musst der Mannschaft helfen mit deinen Qualitäten. Vielleicht dieses Unberechenbare, das vielleicht in der Phase ein bisschen gefehlt hat. Einfach probieren, Aufschwung zu geben, neue Impulse zu setzen, eben alles im Sinn von der Mannschaft. Und ja, dann kam es knapp, sind wir nicht direkt aufgestiegen. Glaube ich, ein Punkt hat gefehlt. Das ist ja so. Innerhalb von 2 Monaten bist du wieder da. Mhm. Aber ja, dann kam halt das Barra-Spiel und dann haben wir leider, ich glaube, 4-1 verloren.
Genau.
Aber auch da, ich bin dann das Rückspiel und ich weiß noch, ich habe so gesagt, so, ich habe wirklich geglaubt, so, wir schaffen es noch. Mhm. Ich habe gedacht, so, ey. Und dann sind wir dort gewesen und es war Corona, sind wir losgefahren mit dem Bus und da waren da alle Fans. Und ich das war ja Corona und ich hatte ja noch keine Fans gesehen. Mhm. Also immer gespielt, aber da waren keine Fans. Und dann habe ich das erste Mal wirklich so Fans gehabt, sozusagen, mit Pyros und so und let's go und ich schaffe das nur und so. Wie sagt man in Bern? Ich weiß es gar nicht.
Bern wird sich auch aufgeblieben,
ja. Ja. Und ich habe so gedacht, ja Mann, wir schaffen das doch. Ja. Und dann sind wir ins Spiel gegangen. Also auch da, ich war voll in meinem Film vor dem Spiel. Ich hab meine Videos geschaut und ich mache das immer gern. Von irgendwelchen Spielern, probiere da runterzukommen auch. Und dann sind wir ins Spiel und ich glaube nach 2 Minuten stand es 1-0 für uns. Mhm. Und dann nach 10 Minuten haben wir eine Riesenchance zum 2-0. Und dann habe ich gedacht, ich war immer noch überzeugt, wir schaffen das. Wir haben selber auch dran geglaubt. Ich habe das erste Tor vorgelegt. Dann das zweite habe ich geschossen, Weitschuss sogar, was ich eigentlich eh immer lieb. Weitschusstore sind so meine Lieblingstore. Und dann habe ich gedacht so, ey, ich kann da mithalten. Ich kann Superliga, also klar, da gehört jetzt mehr dazu. Du musst konstant sein, du musst ein kompletter Spieler sein. Aber ich habe gemerkt so, ey, dein Körper, der kann das. Der kann das, du musst nur weiter Gas geben. Du musst es abrufen, genau. Und ja, leider hat es dann nicht geklappt, wir haben 3-2 verloren. Aber für mich war das so, doch, jetzt geht's los.
Jetzt, eben, du hast vor ganz wenigen Wochen keinen Vertrag gehabt, dann ist Super League zum Greifen näher gewesen, das klappt leider nicht. Du hast aber ein Goal gemacht und eine Vorlage im Barra-Spiel. Bist du wirklich enttäuscht in dem Moment oder schaust du zurück auf die vergangene Woche und denkst so, what a journey?
What a journey. Ich muss schon ehrlich sein. Also klar, ich wollte unbedingt aufsteigen. Wie jeder aus unserer Mannschaft und der ganze Verein. Aber ich war danach so, hat mich SFL das erste Mal gepostet und so. Ich habe so gedacht, ich habe einfach so ein Dankbarkeitsgefühl empfunden. Irgendwie nicht mal so was anderes. Ich war einfach trotzdem auch dankbar, dass ich die Chance jetzt wirklich erhalten habe. Das erste Mal so. Und ja, aber Fußball kannst du nicht lange überlegen. Danach kam schon die nächste Saison.
Und den Aufstieg hast du ja schlussendlich erlebt. Das war nicht der Aufstieg in die Super League, aber es war immerhin der Aufstieg in die Challenge League, nämlich mit dem FC Rapperswil-Jona, wo du ja jetzt immer noch auflaufst dafür. Du bist am letzten Transfertag, ich glaube 2023, bist du zu dem Verein gestoßen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, eben. Irgendwann kam es dazu, dass ich... Also, wir waren ja da beim Mauro Lustrinelli und ich habe dann auch eben gewusst, ich werde nicht mehr so viel spielen. Das war noch im Sommer und dann musste ich U21 spielen. Das war natürlich für mich erstmal schlimm, also mental, aber ich habe dann gedacht so, wenn du runtergehst, nimmst du alle auseinander. Egal, du nimmst einfach alle auseinander, du machst es für dich. Wenn du ins Training gehst, du gibst Gas. Der Mauro wollte GPS-Werte im Training. Ich habe gesagt, die gebe ich ihm. Ich mache alles. Ich gebe Gas. Und ja, irgendwann kam es dazu, dass der Pi, das war der Conditrainer oder ist immer noch in Thun, zu mir gesagt, hey, die letzten 3 Wochen warst du eigentlich immer Top-Werte. Und dann bin ich runtergegangen, habe performt, habe mal 2 Tore geschossen, mal 3, mal keins, aber gut gespielt. Und dann kam es sogar dazu, dass der Mauro aus dem Nichts gesagt hat, du spielst wieder. Du spielst morgen von Anfang an. Und das war für mich wie so ein Déjà-vu. Ich habe gedacht, das ist wie mein Debüt wieder. Entweder ich performe oder ist es vorbei. Und in dem Spiel habe ich wirklich gut gespielt. Ich muss sagen, leider hat mir da das Wettkampfglück gefehlt oder uns. Damals gegen Iverdon war das. Wir haben leider verloren, obwohl wir als Mannschaft echt gut gespielt haben. Und ja, danach hat er wieder gewechselt, hat wieder rotiert und bis dahin habe ich dann eigentlich nicht mehr viel gespielt. Und dann war es für mich klar eben, dass ich wechseln muss. Jetzt war es aber schwer, weil ich habe 8-9 Monate kein Profispiel mehr gemacht. Und im Fußball, der Fußball geht schnell, war es dann nicht mehr so einfach zu wechseln. Und ich habe mir dann gesagt so, ich mache diesen Schritt zurück, aber ich will den nutzen. Ich will den nutzen. Ja. Aber ich muss auch da wieder sagen, in meiner Karriere ist es so, ich hab mir das nicht vorstellen können, dass ich jetzt wieder da Promo spielen muss. Aber eben der David Caesar hat mich angerufen, hat mir immer gesagt, komm und so, ich will dir wieder helfen, auch dein Spielstil, ich will genau sowas. Und das sehe ich halt nicht so oft, das bekomme ich nicht mehr so oft zu spüren, dass wirklich auch jemand so ein Spiel, ich meine, es braucht viel Mut, so ein Spiel auch aufzustellen und dem auch zu vertrauen. Weil heutzutage ist Fußball auch so, okay, da funktioniert, der spielt. Wenn er nicht funktioniert, dann wieder raus. Und viele Kreativspieler, ich rede jetzt nicht mal nur wegen mir, sondern im Allgemeinen, haben halt ein bisschen das Problem, die sind anders vom Wesen, die machen sich vielleicht mehr Druck und dann spielen sie mal nicht gut und dann werden sie aussortiert. Und dann, ja, viele Kreativspieler sind ein bisschen anders gestrickt, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist. Mhm. Und er hat mir gesagt, guck mal, ich will das Projekt mit dir angehen. Ich will genau dein Spielertyp. Ich habe gehört, wie du als Mensch bist und ich will mit dir arbeiten. Und dann habe ich mir gesagt, so ey, okay, let's go. Mhm.
Hättest du auch andere Angebote gehabt?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich nicht mehr viele Optionen. Ich meine, es war der letzte Transfertag.
Ja, aber während des Transfermarkt hast du ein Gespräch geführt oder gar
nicht? Ja, doch. Also ich war da schon auch in Gesprächen. Mhm. Mit Schaffhausen,
ja.
Dann war noch Holland.
Okay.
Ja, aber es ist dann nicht so zum Transfer gekommen, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen habe ich am letzten Tag das gesagt. Und damals hatte ich dann keinen Berater mehr. Und dann musste ich auch die Vertragsauflösung mit Tommy selber machen. Ich weiß es noch, ich musste ins Büro gehen, mit ihm das machen. Und ja, ist schon krass. Als Fußball musst du schon irgendwie viel können. Hast schon.
Ja. Du hast dann zwei Saisons eben Promotion gespielt und dann den Aufstieg in die Challenge League gemacht mit Rappi. Und jetzt bist du wieder richtig gut in Form, oder? Würdest du sagen, du bist momentan so ein bisschen körperlich und mental in deiner Prime?
Ich würde schon sagen, ja. Eben, ich hatte durch diesen Rückschritt, also ich muss sagen, in Rapperswil habe ich einfach wieder richtig Freude am Fußball bekommen. Also alle, mit denen wir aufgestiegen sind, sind Freunde geworden auch. Und das hatte ich davor halt noch nicht so. Und in diesen zwei Saisons habe ich wirklich gelernt, auch eben konstant zu sein. Ich glaube, das war auch immer ein großer Punkt bei mir. Weil dann spielst du einmal gut und dann ein, zweimal nicht und dann fällst du vielleicht in ein Loch, auch mental. Aber dann da stark zu bleiben und auch das Vertrauen zu haben, das mir der David gegeben hat. Und ich konnte da wirklich lernen, wie man konstant bleibt. Und ich glaube, die ganze Mannschaft hat das gezeigt. Wir wirklich auch als Mannschaft dran geglaubt, dran gearbeitet. Und ich muss sogar sagen, ich glaube, der Aufstieg war so bis jetzt mein größtes Highlight, obwohl es jetzt vielleicht in der Karriere noch, vielleicht gibt es andere größere Sachen, aber für mich einfach so das geschafft zu haben mit Leuten, die auch immer noch dran glauben und mit Leuten, mit denen du dich wirklich auch gut verstehst, wirklich die ganze Mannschaft, es ist wie eine Familie gewesen und wir waren ja noch im Winter, waren wir noch Fünfter, ich war noch verletzt, hatte noch Syndesmose, aber ich hab gesagt, Jungs, wir packen das. Wir packen das. Weißt du noch, der Präsi ist zu mir gekommen, hat mir so, komm mal kurz, und dann habe ich gesagt, okay, hat er gesagt, schau, ist nicht so schlimm, wenn du erst in ein, zwei Monaten fit wirst, weil ich weiß nicht, ob wir noch aufsteigen und so. Habe ich so gedacht. Ich habe ihm so gesagt, ich so, Rocco, wir steigen noch auf. Er so, ich weiß nicht. Und ich so, doch, wir steigen noch auf. Und der Trainer war nebendran. Und dann habe ich auch den Trainer gesagt, ich glaube, wir steigen wirklich noch auf. Also wir müssen da dran glauben. Und dann waren Fünfter und dann sind wir da durchmarschiert. Mhm. Wie im Jahr davor eigentlich schon, da haben wir leider knapp verpasst. Da hatten wir auch über 70 Punkte. Und ja, ich würde sagen, das war schon mein Karriere-Highlight einfach.
Aber auch wegen der Jungs, oder? Wo wir mit
genau, sind. Genau. Ja. Eben so.
Und das zeigt wieder, es ist ein Teamsport, oder?
Es ist ein Teamsport und das ist auch was, mir macht es keinen Spaß, wenn es nicht meinen Mannschaftskollegen Spaß macht. Es ist einfach das Schönste und deswegen spielt man Fußball, auch das als Team zu schaffen. Das muss schon sagen, war schon sehr besonders, die Bindung da zwischen den Spielern. Und dem Trainer auch, und dem ganzen Verein.
Jetzt haben wir viel über Fußball geredet, vielleicht noch einen kleinen Einschub, was du so abseits vom Platz machst, bevor wir ein bisschen in die Zukunft blicken. Du hast heute einen speziellen Pulli hier mitgebracht.
Ja.
Wir können sagen, nicht nur der Style auf dem Platz fällt auf, sondern auch der Style neben dem Platz. Du hast eine eigene Kleidermarke. Kannst du uns mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie sie heisst und was ihr so macht?
Ja, also unsere Brand heißt Boas Clothing. Ich habe das bei Corona, hatte ich die Idee. Meine Mutter hat mir viel geholfen und meine Schwester. Und dann habe ich die so richtig gegründet vor eineinhalb Jahren mit Manu Vargas, einer von meinen besten Freunden, und mit meiner Mutter, meiner Schwester. Und seitdem probieren wir das voll durchzuziehen. Ich habe gesagt, also eben, ich bin ein kreativer Mensch so. Und so bin ich auch neben Platz. Und ja, wir probieren halt einfach auch genau das, was ich heute so ein bisschen erzähle, auch zu verkörpern in die Brand. Mhm. Auch Leute, wenn es vielleicht nicht mal direkt funktioniert, aber die trotzdem dran glauben, dass sie es noch schaffen, dass sie noch packen werden, die einfach nicht so gleich denken wie alle anderen. Mhm. Und ja, wir wollen das verkörpern, wir wollen, also hier, ihr seht schon, so, es muss auch fresh aussehen.
wo kann man die Sachen erwerben, kaufen, wo sind sie vertrieben?
Also wir sind auf Insta aktiv, auf TikTok und ja, Webseite boasclothing.com. Vielleicht kennen schon die ein oder anderen Leute. Und ja, das habe ich mir probiert nebenbei aufzubauen. Mhm. Und momentan kommt es langsam ins Rollen. Und es ist natürlich das Schönste, wenn du so irgendjemand draußen siehst, der dann auf einmal die Kleider hat. Mhm. Auch das ist, ich muss sagen, es hat mir auch zum Fußball den Ausgleich gegeben, dass ich wirklich auch abschalten konnte. Vielleicht auch mal andere kleine Erfolge feiern oder dort Bestätigung bekommen und nicht immer nur im Fußball, weil wenn du nur Fußball hast, dann bist du, wenn es gut läuft, alles ist gut, Leben ist so gut, wenn es schlecht läuft, machst alles dunkel, bist zu Hause. Und dann habe ich gelernt, so, okay, ich habe gerade Kacke trainiert, aber es ist nicht so wichtig. So, es gibt wichtigere Sachen oder auch andere Sachen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache noch das Design. Dann war ich da 3-4 Stunden dran und dann habe ich es meinen Kollegen geschickt, doch, ist cool und so, dann hast du schon wieder vergessen, am nächsten Tag ist dein Training, kannst dich wieder fokussieren. Mhm. Genau. Mhm. Das hat mir wirklich einen guten Ausgleich gegeben.
Mhm. Diskussion über Kleider bringt mich auch gerade zum heutigen Wettbewerb. Ich habe es anfangs erwähnt, es gibt wieder etwas zu gönnen bei uns. Es liegt bei uns, da auf dem Tisch, Trikot vom Josué, vom FC Rappi, Nummer 70. 7 ist nicht frei gewesen, oder?
10 leider nicht.
10 nicht mehr. Aber 70 ist eigentlich schlecht. Was ihr machen müsst, um das schöne rote Trikot zu gewinnen, ist gar nicht kompliziert. Kommentiert einfach unter unserem Video auf YouTube, auf Spotify oder unter dem Insta-Bild den Namen von der Kleidermarke von Josué. Ihr habt sie vorher gehört, wenn ihr gut zugelassen habt. Der Einnahmeschluss ist der Dienstag, 14. April, am 12. Uhr Mittag. Viel Glück und vielleicht gehört das bald schon euch. Also wir haben jetzt gehört, was du neben dem Feld machst, Designs von Kleider. Auf dem Feld machst du diese Saison 26 Spiele, 5 Goal, 3 Vorlagen. Im Februar Spieler des Monats von der Challenge League. Läuft bei dir, ne?
Ja, also eben. So Sachen sind natürlich immer schön, wenn es wieder bergauf geht. Aber ich probiere das immer mit großer Dankbarkeit entgegenzunehmen und ja, die Mannschaft steht im Vordergrund und ohne die Mannschaft, mit meinen Teamkollegen, hätte es niemals geschafft. Und jetzt geht es darum, die letzten Spiele nochmal richtig Gas zu geben, weil ja, man muss jedes Wochenende muss man bestätigen und Leistung bringen. Und genau.
Was ist das Ziel persönlich und mit dem Verein aber auch?
Ja, ich glaube vom Verein auf jeden Fall, dass wir die Klasse jetzt halten, dass wir auch fix nicht mehr absteigen können. Mhm. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Und für mich persönlich einfach nochmal alles rauszuhauen, die letzten Spiele zu zeigen, was ich kann, der Mannschaft helfen und vielleicht noch 1-2 Tore, 1-2 Vorlagen oder noch mehr, hoffe ich mal.
Dein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie geht es weiter?
Sag mal eine Standardantwort.
Standardantwort, wir sind im Gespräch, alle Optionen sind offen. Momentan bin ich auf meine jetzige Saison konzentriert. Das ist wahrscheinlich so die Standardantwort, wo mediengeschulte Profis würden von sich geben.
Das ist so, alle Optionen sind offen. Die Gespräche laufen. Okay. Dann mache ich das.
Ist das, okay. Ja. Also kein Sneak Peek, wo du da ist, kannst verraten.
Leider noch nicht.
Leider noch nicht. Aber jetzt mal ernsthaft, du bist wirklich auch offen, quasi, sei es mal für das Ausland oder auch in der Schweiz zu bleiben. Du schließt nichts aus. Oder gibt es etwas, wo du kategorisch sagst, nein, das mache ich nicht?
Nein.
Okay. Ich glaube, wenn ich das so sage, was ich rausgehört habe, du hast immer das Selbstvertrauen in dich selber gehabt. Aber wenn ich jetzt auch ein bisschen gehört bei Rapper, ist es auch sehr wichtig, dass die Leute um dich herum dir Vertrauen schenken, oder?
Ja, das muss ich schon sagen. Also klar, man muss fest an sich glauben, aber ich habe schon auch immer besser performt, wenn ich es jetzt reflektiere, wenn die Leute um mich drum auch mir Vertrauen geschenkt haben. Mhm. Ja.
Also das so ein bisschen dahinter an andere, die mit dir ein Gespräch führen, die sollen dir einfach Vertrauen schenken. Du bist immer noch jung, hast aber, wie wir jetzt gesehen haben, wirklich viel Erfahrungen gesammelt. Sag ich jetzt mal, viel mentale Stärke müssen beweisen. Du hast es nicht immer eben geradlinig und einfach gehabt. Was machst du heute ganz anders, als du mit 19, 20 gemacht hast?
Ich probiere Fußball nicht mehr so persönlich zu sehen und auch nicht mehr als das Allerwichtigste der Welt, weil wenn es dann mal nicht gut läuft oder eben gut läuft, dann kommst du schnell vom Weg ab. Mhm. Weil nicht nur wenn es schlecht läuft, auch wenn es gut läuft, dann kannst du dich ja verlieren. Es kann so schnell gehen im Fußball und wirklich mich darauf zu konzentrieren, Tag für Tag zu schauen und nicht irgendwie weit zu denken, sondern fokussiert bleiben, diszipliniert bleiben, konstant sein, Freude haben, das ist am Allerwichtigsten. Aber ich würde sagen, ja, diese Konstanz und von Tag zu Tag, das ist anders wie noch mit 19.
Ich muss sagen, also eine Aussage, die du getroffen hast heute, ist, dass Fußball ein Tagesgeschäft ist. Und das habe ich sehr, sehr beeindruckend gefunden, oder? Dass du sollst dich nicht zu weit in Zukunft projizieren, sondern wirklich einfach schauen, dass Training für Training, Match für Match einfach deine Leistung abrufst, oder?
Ja, 100%. Also das ist so wichtig als Fußballer.
Wenn du zurückschaust auf deine Karriere, gibt es einen Moment, wo du als klaren Wendepunkt siehst? Ist es vielleicht eher ein Moment, wo du tief unten bist, wo du sagst, hey, ich bin jetzt hier wieder im Zug, 3,5 Stunden auf Tour ohne Vertrag, oder ist es vielleicht eher ein Moment, wo du hoch oben bist, eben ein Aufstieg in die Challenge League oder eine Vertragsunterzeichnung?
Ich muss schon sagen, also der klare Wendepunkt bei mir war genau in der Zeit, wo ich ganz unten war. Mhm. Also wo ich, wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen, keinen Verein hatte, kein Geld, nicht viel. Und da habe ich wirklich gemerkt, so jetzt musst du dich entscheiden. Und das war für mich, glaube ich, der größte Wendepunkt, den man von außen vielleicht gar nicht so mitbekommt. Weil von außen sieht man nur, entweder das geschafft oder jetzt nicht geschafft.
Jose, damit sind wir eigentlich schon am Ende von dieser Folge. Wir von Storytime sind sehr gespannt, wo dein Weg weiter anführt. Was man sicher kann sagen, ist, die mentale Stärke ist da und wir hoffen das Beste und wünschen dir sehr viel Erfolg. Danke vielmals für deine offene und eindrückliche Einblicke, die auch zeigen, dass Karrieren im Fußball gewisse Vielfältigkeit haben und dass nicht immer alles von außen so erscheint, wie es dann wirklich ist.
Ja, das war für mich auch wichtig und danke auch nochmal an der Stelle, dass ihr mich eingeladen habt, vielleicht auch ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken oder ein bisschen aufzuzeigen, was so abgeht in den Köpfen und nicht einfach nur das, was man sonst immer so sieht oder sich denkt auch.
Ja, wir freuen uns sehr, deinen weiteren Weg zu verfolgen. Der weitere Weg von euch, da aussen, der hoffen wir, ist ein bisschen klarer. Und zwar führt er euch in einem Monat dann wieder zu der nächsten Folge von Storytime. In der Zwischenzeit freuen wir uns über jedes Like, jeden Kommentar, den ihr uns da lasst, jedes Feedback, das ihr uns gebt, damit wir weiterhin so Content für euch kreieren können. Und dann freuen wir uns schon bald wieder auf eine nächste Folge bei uns, bei Storytime.